Und was ist mit mir? Du lässt mich allein mit dem verrückten Wissenschaftler und Mister, ich spreche mit toten Menschen?
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe, gute, alte Daily Watch. Und er ist in Folge 8. Wir sind schon ungefähr, also morgen kommen wir genau in der Mitte der Staffel an. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es 17 Folgen in dieser Staffel. Und dann wäre die 9 genau die Mitte. Das heißt, wir sind heute direkt vor der Mitte. Ja, ich habe es richtig im Kopf. Die heutige Folge trägt den Titel La Fleur, im Original ebenfalls La Fleur. Die Fakten. Erschienen ist die Folge am 4.3.2009, sie ist 43 Minuten lang, Regie führte Mark Goldman und das Drehbuch schrieben Elizabeth Sarnoff und Kyle Pennington. Also nicht unsere beiden Hauptshowrunner, anscheinend sind diese ganzen Figuren ihnen egal, weil wir sehen jetzt hier, was mit diesen Figuren passiert ist. Und dann kommen wir, führt sich jetzt wirklich alles oder zumindest einiges zusammen. In der Handlung heute sehen wir nochmal die Szene von Sawyer und dem verschwundenen Brunnen. Was neu ist, ist, dass unsere Leute direkt sehen, dass sie weit in der Vergangenheit sein müssen, denn wir sehen diese Statue mit dem Fuß, also wo wir, das war Ende der zweiten Staffel oder Anfang der dritten Staffel, wo wir diesen Fuß einer Riesenstatue gesehen haben. Als Said mit Sun und Yin auf dem Boot um die Insel gefahren ist. Und jetzt sehen wir, dass hier die ganze Statue noch intakt ist. Wir sehen dann auch, wie Locke das Rad fixt, das sehen wir nochmal. Und dann passiert auf der Insel nochmal ein Zeitsprung, der aber sich ganz anders angefühlt hat. Also Miles sagt sowas wie, das war wie ein Beben. Der Brunnen ist wieder da. Sawyer will auch direkt Locke hinterher springen, allerdings ist der Brunnen nicht sonderlich tief, denn er ist quasi ebenerdig, nur das Innere, also Sawyer kommt nicht weit, sie kommen also jetzt nicht zu Locke. Was sie aber auch direkt merken, ist, dass die Begleiterscheinungen der Zeitsprünge verschwunden sind, also keine Kopfschmerzen mehr, kein Nasenbluten, also irgendwie, ist die Ansage jetzt, okay, jetzt warten wir auf Locke, dann wird noch gefragt, und wie lange? Und dann sagt Sawyer sowas, naja, so lange, wie es dauert. Und wir sehen, dass es ganz schön dauert, denn als nächstes, wir haben ein bisschen ein Hin und Her in der Folge heute, 3 Jahre vergehen. Wir sind bei der Dharma-Initiative, also irgendwann in den 70ern. Wir sehen ein paar Dharma-Sicherheitsleute, die auf einem Video sehen, wie Horace Goodspeed, der jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine größere Rolle spielen wird, besoffen mit Dynamit rumspielt. Sie wecken Mr. Lafleur, ihren Security-Chef, und dieser Mr. Lafleur ist nicht irgendwer, sondern das ist unser guter alter Sawyer. Der hat also jetzt in den 3 Jahren sich irgendwie innerhalb der Dharma-Initiative hochgearbeitet. Spannend. Und dann sehen wir den Vorspann. Nach dem Vorspann sehen wir, wie Sawyer und Miles zu Horace fahren. Der ist übrigens an diesem Schallzaun, an diesem Sonarzaun. Und ja, holen ihn da weg. Bringen ihn zu einer Frau namens Amy, die hochschwanger ist und offensichtlich Horace Partnerin ist. Und erfahren von ihr, dass die beiden gestritten hätten wegen eines bestimmten gewissen Paul. Erfahren, wer diese Leute jeweils sind, erfahren wir dann alles im Laufe der Folge. Aber die hochschwangere Frau bekommt jetzt plötzlich ihre Wehen. Das ist alles etwas zu viel für sie. Dann sind wir wieder 3 Jahre zuvor. Die Gruppe um Sawyer macht sich auf den Weg und findet Daniel, der noch um Charlotte trauert. Deren Körper ist allerdings beim letzten Zeitsprung nicht mitgekommen. Ist also irgendwo in der Vergangenheit geblieben. Weit in der Vergangenheit. Das ist natürlich auch relativ heftig. Er kann sie nicht mal begraben. Und redet vor sich hin von, nein, ich sag's dir nicht, ich sage dir das nicht. Das werde ich nicht tun, ich tue das nicht. Also wahrscheinlich will er dem Kind das nicht sagen, damit Charlotte nicht auf die Insel geht. Dann beschließt die Gruppe, gemeinsam zum Strand zu gehen, um dort auf Locke zu warten. Juliet hält es zwar eigentlich nicht für die beste Idee, aber unterstützt Sawyer bei der Sache. Auf dem Weg hören sie dann allerdings Schüsse, laufen dahin und sehen, wie eine Frau bedroht wird von 2 Typen mit Waffen. Sie retten sie, Juliet erschießt einen der beiden recht kaltblütig und Sawyer erschießt dann den anderen, weil der hätte jetzt natürlich losgeschossen. Und Ja, also diese Frau ist besagte Amy, die anscheinend mit ihrem Mann Paul, das ist der, der da erschossen wurde, denn, also wo der erste Schuss, den wir gehört haben, irgendwie unterwegs war und naja, damit irgendein Waffenstillstand gebrochen wurde mit der ganzen Geschichte. Deshalb werden die Leichen der beiden Erschossenen verbuddelt und Pauls Leiche wird mitgenommen. Sie erfahren anhand von Pauls Overall, den er trägt, der nämlich ein Dharma-Overall ist, ist ihnen jetzt auch klar, dass sie in den 70ern sind. Unterwegs plant Sawyer, eine Geschichte zu erfinden, damit, ja, also irgendwas müssen sie sich ausdenken, wie sie auf die Insel gekommen sind. Sie erzählen dann irgendwas von wegen, dass sie Schiffbrüche gewähren. Und, nun ja, am Zaun jedoch, also am Schallzaun, gelingt es Amy relativ clever, die Gruppe auszuschalten. Nicht umzubringen, aber sozusagen bewusstlos zu machen, denn sie, ja, tut so, als würde sie das Ding ausschalten und läuft als erstes durch, hat aber irgendeinen Gehörschutz im Ohr und kann deshalb einfach durchgehen, während die anderen durchgehen und ja, ausgenockt werden. Aber sterben tun sie nicht. Wie Michael damals. Das war einfach alles nur etwas übertrieben dargestellt. Offensichtlich tötet er niemanden, er schaltet dich nur aus. Er macht dich nur er macht dich nur bewusstlos. Naja, super. Ja, dann sind wir wieder 3 Jahre später. Amys Zustand ist kritisch, da sich das Kind umgedreht hat. Ein Kaiserschnitt wird nötig und man merkt, dass der Arzt vor Ort damit überfordert ist. Sawyer läuft also los und holt Juliet, die sich ja damit auskennt. Sie will zwar eigentlich das nicht unbedingt machen, weil sie sagt, ey, immer wenn ich hier einer Frau bei der Entbindung geholfen habe oder mit Schwangerschaft geholfen habe, ist die gestorben. Aber Sawyer sagt, ey, du bist ihre einzige Chance und dann übernimmt Juliet die Entbindung auch. Yin und Sawyer warten derweil draußen, also Sawyer wartet draußen, Yin kommt dazu und sagt ihm, er hat irgendwie Quadrant das und das abgeschlossen, durchsucht und da ist niemand zu finden, oder das, was wir suchen, ist da nicht zu finden, also sie suchen offensichtlich ihre Leute immer noch und Sawyer sagt, okay, dann suchst du den nächsten, ich suche jetzt den nächsten, bis wir sie gefunden haben. Da kommt aber dann Juliet raus und erzählt, dass mit Amy alles gut gegangen sind und alle sind irgendwie froh. 3 Jahre zuvor sind unsere Leute zu den Baracken gebracht worden. Sawyer erwacht im Billardraum und spricht mit Horace Goodspeed. Der sagt ihm, ja, die anderen sagen nichts und wollen das sagen, dass du mir alles erzählen wirst. Und deshalb stellt er ihn jetzt zur Rede. Sawyer erzählt die Geschichte vom Schiffbruch und erzählt auch, dass noch einige Leute aus ihrer Mannschaft auch auf der Insel sind oder auch noch vermisst sind und sie diese suchen würden. Goodspeed will Sawyer und Co. direkt wegschicken, weil es irgendwie eine Art, weil sie nicht Dharma-Material wären. Ja. Der Rest der Gruppe sitzt derweil draußen und spricht miteinander. Daniel sieht die junge Charlotte tatsächlich als Kind, spricht aber mit dem Kind erstmal nicht. Berichtet Juliet noch, was das hier für ein Ort ist, wo ihr Häuschen war und was irgendwann mit der Dharma-Initiative passiert. Sawyer teilt dem Rest die Beschlüsse mit, dass sie am nächsten Morgen tatsächlich mit dem U-Boot weggebracht werden sollen. Und dann gibt es aber einen Alarm, alle Leute rennen in irgendwelche Häuser. Und Richard Alpert taucht auf, weil ihm klar ist, dass der Waffenstillstand gebrochen wurde, denn 2 seiner Wachen sind einfach verschwunden. Horace gelingt es nicht so richtig, die Situation runterzukochen. Sawyer kommt dann dazu und redet mit Richard allein. Und erzählt ihm, naja, sagen wir mal, fast die Wahrheit. Also er sagt schon irgendwie, hey, wir sind da auf diese Gruppe gestoßen, die haben diese Frau bedroht, hatten den Mann erschossen. Und dann kommt ein Teil, der so ganz nicht stimmt, denn Sawyer sagt, und dann haben sie auf mich geschossen, also habe ich mich gewehrt. Also er lässt sozusagen Juliets Aktion weg, aber der Rest ist wahrheitsgemäß. Und kann mit Wissen aus 1954 über die Wasserstoffbombe und über Locke, der damals einfach ins Lager gestiefelt ist, glänzen. So wird Richard klargemacht, dass die Dharma-Leute keinen Waffenstillstand gebrochen hätten. Und um irgendwie das alles auszugleichen, besteht Richard darauf, Pauls Leichennamen mitzunehmen. Für Amy zwar erstmal relativ heftig, aber sie stimmt zu, behält nur das Holzkreuz, das Paul um den Hals trug. Und Horace Goodspeed gestattet Sawyer und seinen Leuten, dass sie jetzt erstmal 2 Wochen bleiben dürfen. Wir sehen ja schon, dass aus den 2 Wochen 3 Jahre geworden sind. Juliet sitzt derweil am Pier und sagt, nein, sie wird am nächsten Tag schon gehen. Sie will, hat 3 Jahre lang versucht, von der Insel zu kommen. Jetzt ist das ihre Chance. Und Sawyer sagt, du, also Sawyer gelingt es dann aber, sie davon zu überzeugen, doch hier zu bleiben. Denn ich meine, also kann ich auch, also hat er schon einen Punkt, weil sie sind im Jahr 1974. Ihre Schwester ist da nicht so leicht, also ihre Schwester, die ein Kind hat, wird sie nicht finden. Deshalb, wie gesagt, bleibt Juliet dann auch da. Und wir sehen, dass die beiden sich ganz schön annähern. Denn die restliche Folge sind wir 3 Jahre in der Zukunft. Und wir sehen, dass Sawyer und Juliet tatsächlich ein Paar geworden sind. Ja, schön, schön. Tut Sawyer, glaube ich, vor allem ganz gut. Ich meine, Juliet ist ja ein guter Charakter, die, glaube ich, sehr genau weiß, wer sie ist und was sie will. Und ich glaube aber, Sawyer gut im Griff hat. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden gut miteinander passen eigentlich. Naja, auf jeden Fall sehen wir halt in der nächsten Szene, wie Sawyer bei Horace sitzt, der nach seiner, ja, nach seinem Alkoholrausch wieder aufwacht. Und sie sprechen über den Streit, den Horace mit Amy hatte, die ja seine Partnerin ist. Er ist der Vater von dem Kind und es ging wohl darum, dass er Socken gesucht hat und dabei in der Schublade das Kreuz von Paul hat und der Streit ging darüber, dass sie über den immer noch nicht hinweg ist und Sawyer macht ihm aber klar, du, 3 Jahre reichen, um über jemanden hinwegzukommen. Glaub mir, die liebt dich und lass es dir von mir sagen, ich weiß es. Also offensichtlich bezieht er sich da auf Kate. Wie sehr er über Kate hinweg ist, werden wir allerdings in den nächsten Folgen sehen, also wie sehr er wirklich über sie hinweg ist. Ich hoffe, dass er es ist. Ich will jetzt nicht, dass das hier noch wieder kompliziert wird. Das brauche ich echt nicht. Denn an irgendeinem anderen Morgen bekommt Sawyer einen Anruf, der ihn irgendwie ganz schön aufrüttelt. Was er Juliet noch sagt, ist, dass es Yin ist. Allerdings sagt er ihr anscheinend nicht, was Yin ihm wohl gesagt hat. Alles. Denn Sawyer zieht sich einfach schnell an und macht sich auf die Socken. Trifft Yin irgendwo außerhalb und der kommt mit dem Bulli an und in dem Bulli befinden sich Jack, Kate und Hurley und es sind jetzt alle wieder vereint. So, dann bewerte ich mal die Folge. Heute gibt's die 10 von 10, die Cuse und Lindelof sicherlich gerne für, also das wird ihnen scheißegal sein, wie ich das bewerte, aber allgemein glaube ich, gerne für die letzten 2 Folgen gehabt hätten, aber in dieser Folge gibt's das, weil die ist richtig super. Die ist nämlich, die bringt einen Charakter wirklich weiter. Sawyer wird hier endgültig zu einem Anführer, der schon immer so ein bisschen in ihm geschlummert hat, der er jetzt auch im Laufe der Staffel immer mehr geworden ist. Und jetzt ist das wirklich sehr, sehr gut. Also Sawyer entwickelt sich toll weiter. Wir erfahren wirklich Neues. Also all das, was vor allem die letzte Folge hätte sein sollen, wo aber ein Charakter mal wieder auf der Stelle trat und hier sich ein Charakter wirklich weiterentwickelt. Also ich, naja, so viele Leute kenne ich, die darüber reden, aber gewisse Leute, die gerne über Lost reden, reden immer über die tollen Charaktere Jack und Locke. Und ich finde das beides ganz fürchterliche Charaktere. Ja, Jack, der ständig nur rumbrüllt, ein schlechter Anführer ist und alles immer unter Kontrolle haben muss und einfach auch ein patriarchaler Vollidiot. Gut, das ist Sawyer in gewisser Form auch, aber ja, und Locke auf der anderen Seite, der ein totales Würstchen ist, der einfach mit der eigenen Horstigkeit nicht klarkommt und überall nach Bedeutung sucht. Und Sawyer, der kriegt es nämlich hin, das ist ein guter Anführer, der bekommt es hin, seine Leute sich um seine Leute zu kümmern, dass es ihnen wirklich auch gut geht, dass es ihnen besser geht, dass sie vorankommen und vergisst aber auch die anderen dabei nicht. Super, super Typ und genauso will ich das sehen, deshalb gibt es hier heute die 10 von 10, weil Sawyer ist der bessere Jack und bessere Locke. Guter Mann. So, jetzt habe ich es mal gesagt. Ernsthaft. Oh, Jack und Locke brauche ich beide nicht, wirklich. Sawyer, Hurley, das sind gute Charaktere. Yin mag ich inzwischen auch sehr gerne. Das sind gute Leute. Das sind gute Leute. Juliet auch super. Ich bin auch nicht so ein Kate-Fan. Juliet finde ich viel besser. Naja. Gut. Dann. Wobei ich will noch kurz sagen, ich finde Kate nicht so schlimm wie Jack und Locke, da ist Kate ganz weit von entfernt. Die hat ein paar sehr, sehr coole Anteile an ihrem Charakter. Ich finde nur Juliet ein bisschen cooler. Aber das ist alles. Gut, dann sind wir jetzt wirklich durch. Ich kann noch kurz sagen, in der Ranking-Schmiede ist heute eine Folge erschienen zu meinem Platz 1 der MCU Infinity Saga. Und zwar dem großen Finale dieser Saga Avengers Endgame. Hört euch das an. Das ist die bisher längste Filmfolge und das wird sie wahrscheinlich für eine ganze Weile bleiben. bis ich irgendwann mal den Herr der Ringe mache. Das könnte dann noch länger werden. Aber, oder ähnlich lang werden. Aber das hier ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Folge geworden, weil der Film auch sehr lang ist. Und ja, hört euch das an. Wir gehen dann bald in 2 Wochen ins nächste Filmranking, aber das kommt dann in 2 Wochen. Was ich noch sagen kann ist, folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, genauso wie der Ranking-Schmiede. Abonniert den Daily Watch und bewertet ihn, wenn ihr das tut. Vielen Dank. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.